D-Radio Wissen. Update.
Es sind nicht mehr rechtsextreme Einstellungen zu finden, als sie noch vor 2 Jahren zu finden waren.
Das ist aber schon so ziemlich die einzige gute Nachricht einer neuen Studie zu Extremismus, Rassismus und Islamfeindlichkeit in Deutschland. Der Einblick darin, wie manche Deutsche denken, ist zum Teil erschreckend. Darum geht's im Update. Ich bin Sophie Stiegler.
Update.
Jeder 10. wünscht sich einen Führer, der das Land mit starker Hand regiert. Etwas mehr finden, dass die Deutschen anderen Völkern von Natur aus überlegen sind. Und jeder 3. hält Deutschland durch Ausländer überfremdet. Das sind ein paar Zahlen aus der Studie der Uni Leipzig mit dem Titel Die enthemmte Mitte. Und doch, sagt Alex Jendel, einer der Studienautoren,
ich bin erstmal froh, dass sozusagen diese rechtsextremistischen Einstellungen nicht noch weiter angestiegen sind. Aber das heißt nicht, dass es keinen Grund zur Sorge gibt. Und ich denke, das zeigt die Studie halt auch sehr deutlich, dass es nämlich doch einen Grund zur Sorge gibt, nämlich dass es quasi eine Radikalisierung bzw. eine Polarisierung in der Gesellschaft gegeben hat.
Für die Studie haben die Befrager 2000 Menschen zu Hause besucht. Das Niveau der allgemeinen Ausländerfeindlichkeit blieb in etwa gleich, genauso wie rechtsextreme Einstellungen. Es gibt aber ein Aber, sagt Studienleiter Oliver Decker.
Das kann aber nicht beruhigen, wenn im gleichen Maße wiederum die Abwertung bestimmter Gruppen zugenommen hat und hier sehr massive Vorurteile sind, gleichzeitig mit der Bereitschaft, dann auch gewaltvoll gegen sie vorzugehen.
Diese bestimmten Gruppen, das sind zum Beispiel Muslime. Die Hälfte der Befragten sagt, dass sie sich durch die vielen Muslime manchmal wie ein Fremder im eigenen Land fühlt. Bei der letzten Befragung vor 2 Jahren waren es noch 43%. Auch gegen Sinti und Roma gibt es starke Vorbehalte. Dazu kommt, dass das Vertrauen in Polizei und Parteien weniger geworden ist. Mehr zu dem Thema gibt's später in der Redaktionskonferenz.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Im Netz streiten die User über die Studie. Katrin Katt-Winkelmasing postet dazu bei Facebook: Im Moment kann ich als Deutsche nicht stolz auf mein Land sein. Ich schäme mich sogar dafür. Dennoch muss man mal eins sehen: 70 Jahre nach dem Nationalsozialismus suchen wir immer noch nach unserer Identität. Nadine Hunkert fragt sich: In welchem Jahrhundert leben wir eigentlich? Scheint, dass einige keine Ahnung haben, wie es sich in einer Diktatur wirklich lebt. Gregor Schmidt meint dagegen: Kritik, zum Beispiel an Muslimen oder dem Islam, ist durch ihr eigenes Verhalten hausgemacht. Leider wird Kritik viel zu oft mit Hass oder Rechtsextremismus gleichgesetzt. Katrine Oedegaard schreibt: Das ist aber kein reines deutsches Problem. Auch andere europäische Länder kämpfen gegen eine Welle von rechts. Auch die Parteien in der Mitte scheinen sich immer mehr anzupassen. JFreezy95 twittert: Gruselig, was in den Köpfen der Deutschen so vorgeht. Zeit für mehr Aufklärung. Und Kreisliga-Ultra empfiehlt: Vielleicht sollten wir aufhören, uns über FPÖ und Trump lustig zu machen.
Was sonst noch wichtig war?
Ruhig würde man die Stimmung beim EM-Spiel Russland gegen die Slowakei wohl nicht nennen, aber friedlich. Die Angst vor neuen Krawallen von Fußball-Hooligans hat sich bisher nicht bestätigt, abgesehen von einer kleineren Prügelei vor dem Spiel.
Zweiter Torschuss, das zweite Tor. Für die Slowaken läuft's. Effektiver kann man nicht sein.
Ja, mit einer 1:2 Niederlage ging das Spiel für die Russen zu Ende. Für den Fall, dass einige Fans heute Abend ihre Wut mit Gewalt ausleben wollen, hat die Stadt Lille vorgesorgt. Doppelt so viele Polizisten wurden in den Einsatz geschickt, sowohl im Stadtzentrum als auch im Stadion in Zivil. Außerdem darf im und rund ums Stadion kein Alkohol verkauft werden und heute machen die Bars um Mitternacht dicht. Die UEFA hatte nach den Prügeleien zwischen russischen und englischen Fans letzte Woche im Stadion gewarnt. Wenn sowas nochmal passiert, ist das russische Team raus aus der EM. Das gilt aber nur für Ausschreitungen im Stadion. Und Russland könnte mit dem Ergebnis heute sowieso raus sein, wenn es nicht gegen Wales gewinnt. Regierungssprecher Steffen Seibert fand klare Worte für die Hooligans.
Da wird zum Teil von Hooligans ein wirklich widerwärtiger Gewaltkult gepflegt, der das Gegenteil des Grundgedankens von Sport ist. Und das sollte man nicht kleinreden, das sollte man nicht bagatellisieren, wie ich tatsächlich in internationalen Stimmen in den letzten Tagen zum Teil gehört habe. Dagegen muss man vorgehen.
Die Spitze ging in Richtung Russland. Von dort kamen kritische Töne zu den Vorwürfen gegen Hooligans. Der Sportminister sagte etwa, die russischen Fans würden ständig provoziert. Außenminister Sergej Lavrov nannte Festnahmen von Fans inakzeptabel. Musik. Noch immer gibt es jeden Tag Mahnwachen, Trauerfeiern und Gottesdienste für die Opfer des Anschlags von Orlando in den USA. Die Menschen wollen zeigen, dass sie sich nicht unterkriegen lassen.
Wir hörten die Nachrichten im Radio. Wir leben etwa zwei Straßenzüge vom Pulse Club entfernt. Wir hörten die Sirenen und die Hubschrauber. Wir konnten kaum glauben, dass das alles wirklich war. Erst war von 20 Toten die Rede, dann von 49. Wir waren entsetzt. Das waren unsere Brüder und Schwestern. Das war furchtbar.
Die Ermittlungen zu den Hintergründen kommen offenbar voran. Mehrere Medien berichten, dass die Frau des Attentäters von den Plänen wusste. Dem FBI hat sie demnach gesagt, dass sie ihren Mann von der Tat abbringen wollte. Trotzdem habe sie ihn beim Einkauf von Munition begleitet und in den Nachtclub gefahren, damit er ihn auskundschaften konnte. Ob sie angeklagt wird, hängt davon ab, wie viel sie der Polizei noch erzählen kann, erklärt ein Strafverteidiger dem US-Sender Fox News.
Falls sie sich einen Anwalt genommen hat, dann wird sie versuchen, einen Deal zu machen. Denn das FBI interessiert sich mehr dafür, wer dem Attentäter vielleicht noch geholfen hat. Und ob es andere Anschlagspläne gibt, die man verhindern kann.
Nach solchen Infos durchsucht das FBI zurzeit auch das beschlagnahmte Handy des Mannes. Der hatte sich in einem Anruf bei der Polizei als Anhänger der Terrormiliz IS ausgegeben. Als er später in einem Club, der besonders beliebt war bei Lesben und Schwulen, um sich schoss, starben 49 Menschen und er selbst. Endlich, werden viele sagen, die Vorwahlen in den USA sind vorbei. Hillary Clinton hat sich bei den Demokraten bei der letzten Entscheidung in Washington D.C. noch einen Sieg gesichert. Clinton und bei den Republikanern Donald Trump haben genug Stimmen, um als Präsidentschaftskandidaten nominiert zu werden. Aber der richtige Wahlkampf fängt damit ja erst an. Für Clinton bedeutet das, sich mit ihrem parteiinternen Konkurrenten Bernie Sanders zu versöhnen.
Ich weiß, wie es ist, hart zu kämpfen und es doch nicht zu schaffen. Ich freue mich darauf, mit ihm zusammenzuarbeiten, um unser gemeinsames Ziel zu erreichen, Donald Trump zu besiegen.
Sanders hat ein ganz ähnliches Statement abgegeben. Gemeinsam müsse man Trump schlagen. Und auch Präsident Barack Obama hat sich in die Debatte eingeschaltet. Er kritisiert, dass Trump als Reaktion auf Orlando nochmal eine Einreisesperre für Muslime gefordert hat.
Where does this stop?
Wo hört das auf? Der Mörder von Orlando, einer der Täter in San Bernardino, der Killer in Fort Hood, waren alle US-Bürger. Werden wir jetzt muslimische Amerikaner anders behandeln? Werden wir sie wegen ihres Glaubens diskriminieren? Das ist nicht das Amerika, das wir wollen.
Obama fragte in Richtung der Wähler und Republikaner, ob sie einem Amerikaner die Treue halten wollen, der die Fundamente des Einwandererlandes verraten will. Härtere Strafen. Darüber sprechen die Innenminister der Länder seit heute Nachmittag und noch bis übermorgen. Härtere Strafen für Autoraser und für Menschen, die Polizisten angreifen. Der saarländische Innenminister Klaus Bouillon fordert das.
Wir müssen einfach die Menschen, die uns schützen, die jungen Polizistinnen und Polizisten mehr schützen. Ich teile nicht die Auffassung des einen oder anderen, die sagen, härtere Strafen bringen nichts.
Wer Polizisten, Soldaten, Rettungskräfte oder Feuerwehrleute angreift oder Widerstand gegen sie leistet, soll Gefängnisstrafen von 6 Monaten bis 5 Jahren bekommen. Bisher können da auch nur Geldstrafen fällig sein. Einen Anlauf für eine Verschärfung gab es schon mal, da war er noch an den SPD-geführten Bundesländern gescheitert. Diesmal könnte aber eine Mehrheit zustande kommen. Auch bei der Frage, ob die Videoüberwachung von öffentlichen Plätzen ausgeweitet wird und ob Polizisten bundesweit Bodycams tragen sollen. Das wird wohl alles heiß diskutiert werden.
Und sonst in der Welt?
In Europa empören sich die Menschen über unverhältnismäßig hohe Managergehälter. Im Iran bekommen einige Beamte unverschämt viel Geld. Mitarbeiter im Gesundheitsministerium sollen sich selbst Gehälter in Höhe von mehr als 50.000 Euro gegönnt haben pro Monat. Ein einfacher Beamter verdient dagegen gerade mal 350 Euro. Parlamentspräsident Ali Larijani hat der Regierung vorgeworfen, Unruhe in der Bevölkerung zu provozieren und einen Bericht des Rechnungshofs zu den Gehältern angekündigt. Präsident Hassan Rouhani hatte selbst schon eine Untersuchung in Gang gebracht. Ein Regierungssprecher bat um Entschuldigung und versicherte, dass die Mehrheit der iranischen Beamten normale Gehälter bekämen. Die übrigen hätten bereits ihre Posten räumen müssen. In Argentinien steht ein ehemaliger Staatssekretär der Regierung Kirchner unter Korruptionsverdacht. Der Mann wurde dabei erwischt, wie er mehrere Plastiktüten mit Bargeld über eine Klostermauer warf. Nachbarn waren auf das Treiben aufmerksam geworden und hatten die Polizei verständigt. Die fand bei dem Mann Uhren und Geldbündel in verschiedenen Währungen, darunter Dollar, Yen und Euroscheine, angeblich in einem Wert von etwa 7 Millionen US-Dollar. Der ehemalige Staatssekretär soll sich bei seiner Festnahme in einem Schockzustand befunden haben. Er erklärte, er wollte das Geld dem Kloster spenden. Die Ermittler werfen ihm dagegen Geldwäsche vor. Der Mann war unter der abgewählten Präsidentin Christina Kirchner für die Vergabe von milliardenschweren Bauaufträgen zuständig. Die neue argentinische Regierung hat versprochen, die Korruption zu bekämpfen. In Sao Paulo steckt man mit dem Taxi schon mal im Stau. Wenn es schneller gehen soll, kann man jetzt ein Uber rufen. Das fliegt auch durch die Luft. Der private Fahrdienst steigt in die Helikoptervermittlung ein. Ein Flug soll zwischen 19 und 80 Dollar kosten. Geplant ist, dass 9 Flughäfen und Helikopterlandeplätze angesteuert werden sollen. Das Ganze ist ein Pilotprojekt, das erstmal für einen Monat laufen soll. Auch früher hatte Uber schon Lufttaxis vermittelt, aber nur zu bestimmten Anlässen, wie zum Beispiel bei den Filmfestspielen in Cannes. Dass sich das Unternehmen jetzt ausgerechnet Sao Paulo ausgesucht hat, könnte nicht nur an den vielen Staus liegen. Die Stadt hat auch eines der dichtesten Netze von Landeplätzen der Welt. Mehr als 400 Hubschrauber und Flugzeuge sind auf Bewohner und Unternehmen dort zugelassen.
Wissensnachrichten. Wer braucht schon Kobalt oder Nickel? Naja, also wir. Die Rohstoffe stecken zum Beispiel in Akkus für Laptops und Smartphones. Und hier gibt es das gleiche Problem wie bei Öl, Kohle und Gas. Die Reserven, die wir ausbeuten, die werden knapp. Und noch dazu gibt es solche Rohstoffe nicht überall. Wäre doch super, wenn die Mineralien einfach irgendwo nachwachsen würden und man könnte sie einsammeln. Ja, und da gibt es eine gute Nachricht. Das tun sie tatsächlich. Jenny Rieger aus den Wissensnachrichten. Dann ist das Problem ja gelöst, oder?
Ja, es gibt da nur einen kleinen Haken. Diese Rohstoffe liegen nämlich am Meeresboden und zwar in mehreren tausend Metern Tiefe. Und zwar in der Form von Manganknollen. Die sind normalerweise so 3 bis 8 Zentimeter groß und entstehen dadurch, dass im Wasser gelöste Mineralien kristallisieren. Mit der Zeit lagern sich dann immer mehr Mineralien an. Das dauert allerdings Millionen von Jahren. Und in bestimmten Bereichen im Meer liegen diese schwarzen Knollen auf dem Sandboden so verstreut rum.
So, Manganknollen, das hört man jetzt vielleicht auch nicht jeden Tag, dieses Wort. Sag doch nochmal, was ist das?
Ja, Mangan ist ein Metall, das eben zum Beispiel in der Stahlherstellung verwendet wird und auch für Batterien. Und das macht bis zu 30% von so einer Knolle aus. In so einer Knolle stecken aber auch noch ganz andere Mineralien und die sind noch interessanter. Oft ist da nämlich auch in kleinen Mengen Kobalt, Nickel und Kupfer drin. Und wie du schon gesagt hast, diese Stoffe sind eben ziemlich selten und wichtig für die Industrie.
Und die Industrie will an diese Knollen ran.
Ja, das Interesse ist auf jeden Fall groß. Viele Staaten haben schon in den 1960er und 70er Jahren angefangen, mögliche Gebiete zu suchen, wo man diese Knollen ernten könnte. Aber im Moment gibt es die Technologie dafür noch gar nicht. Möglicherweise ist es auch gar nicht so eine gute Idee, diese Knollen zu ernten, denn auf dem Meeresboden leben ja auch Tiere und bisher wissen wir ziemlich wenig über das Ökosystem dort. Es gibt eine neue Studie, die Wissenschaftler vom Senckenberg-Institut in Wilhelmshaven durchgeführt haben, zusammen mit Forschern aus Belgien, Frankreich und Portugal. Und die waren im Pazifik unterwegs und haben den Meeresboden mit Kameras gefilmt und herausgefunden, dass in der Nähe von Manganknollen die Artenvielfalt besonders groß ist. Also vor allem für sesshafte Tiere wie Seeanemonen zum Beispiel und Korallen und Schwämme und sowas sind diese Knollen wichtig, weil die eben festen Untergrund brauchen, um sich festzuhalten.
Geld machen kann man jetzt aber nicht nur mit Schürfen in der Tiefsee, sondern zum Beispiel mit Bäume pflanzen an der Straße in Kalifornien.
Ja, das sagen Wissenschaftler eines kalifornischen Forschungszentrums. Die haben eine Kosten-Nutzen-Rechnung gemacht für Bäume, die an Straßen in Kalifornien stehen. Die Forscher sagen, für jeden Dollar, der ins Bäumepflanzen und Bäumepflegen investiert wird, gibt jeder Baum im Schnitt fast 6 Dollar zurück. Dieser Wert kommt dadurch zustande, dass die Bäume CO2 speichern, die Luft filtern, Regen abhalten und für eine bessere Temperatur sorgen, sodass eben weniger geheizt und gekühlt werden muss. Außerdem führen Bäume am Straßenrand dazu, dass die Häuser in der Nähe mehr wert sind. Das Fazit der Forscher also, Bäume lohnen sich auch finanziell.
Du hast uns noch ein Gesundheitsthema mitgebracht. Also ich trinke ja fast keinen Kaffee mehr. Ich weiß nicht, wie es bei dir?
Ja, ich trinke ganz gerne Kaffee.
Dann dürfte dich der Bericht der Internationalen Krebsforschungsagentur ja heute so ein bisschen gefreut haben.
In der Tat, also so richtig Sorgen hatte ich mir bis jetzt noch nicht gemacht. Aber jetzt ist es eben offiziell, es gibt keine Hinweise, dass Kaffee Krebs verursacht. Das sagt die Krebsforschungsagentur IARC. Zumindest, wenn er nicht zu heiß getrunken wird. Sehr heiße Getränke könnten nämlich die Entstehung von Speichern Speiseröhrenkrebs fördern. Dieser neue Bericht ist ein Update zu einem Bericht von 1991, in dem steht, dass Kaffee möglicherweise das Harnblasenkrebsrisiko erhöht. Dabei wurde aber nicht berücksichtigt, dass viele Menschen, die viel Kaffee trinken, auch rauchen.
Ja, wusste ich auch noch nicht. Lieben Dank, Jenny.
Wetter.
Der Tag endet für die meisten mit Wolken, Schauern und Gewittern. Dabei kann es auch wieder zu Unwettern kommen. Nachts geht das im Norden und südlich der Donau so weiter. Im Westen und im Osten beruhigt sich das Wetter. Die Temperaturen gehen runter auf 13 bis 7 Grad. In den nächsten Tagen bleibt es wechselhaft und nass. Dazu Morgenwerte zwischen 26 Grad im Osten und 18 Grad im Norden.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.